Wann habt ihr das übersetzt? Habt ihr das übersetzt oder ist es schon? Ja? Ja? Glaube ich, das erste Mal in Deutsch gesungen. Das ist ein sehr schönes Lied. Echt inspiriert. Es gibt fromme Lieder voller irgendwo theologisch gut zurechte, gefeilte Aussagen, die einen kalt lassen. Es gibt andere Lieder, die uns im Herzen treffen. Und das ist ein Stück das Thema heute Abend. Die Nachfolge ist schwer, wenn wir nicht im Herzen getroffen sind, wenn es nur Kopfarbeit ist. Und wir brauchen alle Ermutigung, dass wir dranbleiben. Ich musste letztes Wochenende, müsste in der Schweiz, und eigentlich hatte jemand mich eingeladen zum Predigen, und dann geht man so mit der Gesinnung, bereitest dich gut vor und gehst und segnest deine Geschwister, oder zumindest gehst du mit der Hoffnung, dass du deine Geschwister segnen kannst. Und dann merkst du, dass du eigentlich eingeladen worden bist, damit du gesegnet wirst. Wir brauchen alle diesen Segen Gottes, den Segen des sanften, ruhigen, stillen Heiligen Geist, derjenige, der uns salbt, etwas tut, was wir selber nicht tun können. Auch wenn wir uns noch so anstrengen im Lesen des Wortes Gottes, wenn wir uns noch so anstrengen im Alltag, das Wort Gehorsam zu sein, so zu leben, wie geschrieben steht, kann das Leben unheimlich trocken sein. Oder ist das Leben unheimlich trocken und anstrengend, wenn wir nicht den Segen Gottes haben, den Segen der Begleitung und der Ermutigung seines Heiligen Geistes? Das ist der Segen Gottes. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Wir wanken immer und wir wanken auch in der Leitung. Wir sind, naja, das wisst ihr, brauche ich euch gar nicht zu sagen, wir sind nur Menschen, das ist ziemlich offensichtlich. Menschen mit Schwächen und voller Unzulänglichkeiten, Menschen, die nicht anders sind als die schwächsten Glieder der Gemeinde. Dennoch muss Gott uns helfen, dass wir schwere Zeiten durchstehen und nicht loslassen, nicht alles hinschmeißen, dann, wenn wir das täten, was würde denn passieren? Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn der ist treu, der sie verheißen hat, und lasst uns aufeinander Acht haben. Habt Acht auf uns, betet für uns, schreibt Paulus, wir sind schwach, voller Unzulänglichkeiten. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung. Das ist so wichtig, dass wir einander ermutigen, daran teilzunehmen, am Gottesdienst, am Hauskreis, wenn es mittwochs dann noch geht. Es ist für uns viele ein Opfer heute, aber wer sich hingibt, der empfängt. Und wir müssen Prioritäten setzen. Und eine Ermutigung zu kommen, ist eine Hilfe, Prioritäten zu setzen. Ich bin sicher, dass es euch auch so geht, wie es mir geht. Wenn ich dann komme, obwohl ich das gar nicht vorhatte, obwohl ich keine Lust habe und hätte was anders tun können, wenn ich dann komme und bleibe und dann nach Hause gehe, sage ich immer, danke Jesus, dass du mir geholfen hast. Es war gut, dass ich da war. Ermutigen, einander Mut machen zum Guten hin. Wir sind in Apostelgeschichte, in Kapitel 8, das war Hebräer 10, deswegen sagte ich 11, ihr habt da eine 11 gesehen. Aber hier sind wir in Apostelgeschichte, Kapitel 8. Stephanus ist gerade gesteinigt worden und Paulus ist dabei. Und in viele Übersetzungen gehört Vers 1 von 8 zu Kapitel 7. Und aber anderes wird es auch aufgeteilt zwischen beiden Kapiteln. Eigentlich thematisch gehört das ja alles zusammen, so wie die ganze Bibel thematisch zusammengehört. Saulus, noch nicht Paulus, Saulus ist dabei und schaut zu, wie Stephanus zu Tode gesteinigt wird und findet das gut, dass dieser Gotteslästerer seine Strafe bekommt. Saulus ist hundertprozentig der Überzeugung, dass dieser Stephanus ein Irrlehrer ist. Wahnsinn, oder? Er schaut zurück und schreibt und sagt, früher habe ich nur Mist gebaut. Er öffnet sich für seinen kleinen Bruder Timotheus und schreibt ihm, Mann, also wirklich, wenn es jemanden gibt, der Scheiße gebaut hat, dann bin ich es gewesen. Total verfinstert, religiös und nach dem Alten Testament bang on, genau richtig, konsequent und radikal bis zum Letzten, felsenfest davon überzeugt, dass das, was er glaubt, richtig ist, und dennoch ist er so daneben wie kein anderer. Denn Paulus schreibt selber, ich bin der größte Sünder, wenn es einen Sünder gibt, dann bin ich es. Wir können streben, Gott suchen. Wir können es wollen, alles richtig zu tun und dennoch alles falsch machen. Wir können meinen, wir seien für Gott da und sind gar nicht für Gott da, sondern sind für den Widersacher da. Und es kann in krassen Sinn passieren, wie wir hier über Paulus lesen, aber es kann in milderen Sinne, in Anführungsstriche, auch in der Gemeinde sein. Wir sind dabei, wir sind treu, wir arbeiten mit, geben unser Zehnten, beten für Geschwister, aber sehen da Samen, ne? Böse Samen, bittere Samen in der Gemeinde, äußeren Zweifel, untergraben die Ordnung der Gemeinde mit Handeln oder mit Denken oder auch im Reden. Und hier sehen wir in diesem Kapitel drei verschiedene Männer. Der eine ist gesetzlich bis zum geht nicht mehr und meint alles richtig zu machen und ist total daneben. Der eine ist höchst religiös und der andere, weil sein Herz richtig ist, begegnet Gott und erlebt ein Wunder. Und wir fangen an, wie gesagt, mit Saulus, dieser selbstgerechte Jude. Er ist ja, hier in der Luther-Übersetzung steht es anders als bei euch, aber Saulus aber hatte Gefallen an seinen Tode. Was steht Gefallen? Steht nicht aber bei euch. Bitte? Willigte, genau. Und das ist das, was eigentlich in Urtext steht. Er befürwortet. Und das ist ganz wichtig, weil Saulus ja Mitglied des jüdischen Hohen Gerichts war. Mitglied des Sanhedrins. Er repräsentierte das Gericht da und fand das richtig, dass Stephanus zu Tod gesteinigt wurde. Er repräsentierte das Gesetz und hat innerlich das vollkommen vertreten. Er befürwortete das als Richter über diesen Stephanus, der ein Irrlehrer war. Paulus war, wie gesagt, Mitglied des Sanhedrins und als Mitglied des Sanhedrins war er verheiratet. Es wird viel gedreht am Leben der Jünger. Es wird ganz fromm religiös geredet von Ehelosigkeit. Von wie geistlich das ist, ehelos zu sein. Und viele sagen ja zum Beispiel Paulus, der hat ja gesagt, es ist besser, man heiratet nicht. Er war ja nicht verheiratet, klar war er verheiratet. Sonst wäre er kein Mitglied, es war Bedingung, um Mitglied des Sanhedrins zu sein, dass man verheiratet ist. Wir wissen von Petrus, dass er verheiratet war und höchstwahrscheinlich, obwohl es keinen Beweis dafür gibt, sind fast alle anderen Jünger verheiratet gewesen, wie alle normale Jungs verheiratet. Es ist nicht geistlich, nicht verheiratet zu sein. Man geht davon aus, dass Paulus die Aussagen macht, frei wie ich es bin, wenn eine Witwe oder eine Frau ihr Mann verliert, dann soll sie doch ruhig, schreibt er und sagt, ledig bleiben, dann wenn man ledig ist, hat man mehr Zeit fürs Reich Gottes. Wenn sie aber ihre Sexualität nicht im Griff hat, dann ist es besser, dass sie heiratet und das gilt für Mann und Frau. Paulus sagt es aber in dem Bewusstsein, dass er weiß, wie es war, als er verheiratet war. Und meist Bibelausleger oder Historiker und es gibt auch in der Geschichte neben der Bibel hier Hinweise dafür, dass Paulus verheiratet war. Und viele glauben, dass als er sich bekehrt hat, dass seine Ehe kaputt ging, dass seine Frau ihn verlassen hat. Paulus war aber, wie gesagt, verheiratet, wie auch Petrus eine Schwiegermutter hatte. Die Jünger, die Jungs, waren verheiratet. Die führten ein normales, gesundes Leben. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Es erhob sich aber in diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien außer den Aposteln. Es sind etwa 6 Jahre vergangen seit die Ausgießung des Heiligen Geistes und die stehen mittendrin in der Erweckung und unter normalen Umständen würde man als Mensch denken, ja, die Gemeinde wächst und wächst, wir sind so gesegnet und werden größer und größer, das läuft alles nach Gottes Plan. Und in vielen Gemeinden ist es so und irgendwann entsteht so eine Art Zufriedenheit in dem, was wir unter uns erleben und wir vergessen der Rest der Welt. Wenn wir aber zurückschauen und sehen, was uns gesagt wird ab Anfang der Apostelgeschichte und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und was wird denn passieren? Das Evangelium wird in Jerusalem, in Samarien und bis ans Ende der Welt verkündigt. Und hier lässt Gott es zu, dass Paulus die Gemeinde zerstreut. Ich kann mich erinnern, im Wald, ganz begeistert, ich bin ja in der Wüste groß geworden und im Urlaub im Wald in Schottland war das schön im Herbst. Die Blätter sind dann gefallen, es war Spätherbst, die Blätter waren richtig braun und trocken und das brennte alles so schön und wir spielten dann mit Feuer im Wald, ne? Und da sammelten wir die Blätter und steckten sie an, ne? Und dann merken wir, das geht außer Kontrolle. Was machen wir? Ne? Wir fangen an, drauf rumzuspringen. Und was passiert, wenn man auf trockene Blätter rumspringt? Ja, die Funken und die Blätter springen in allen Richtungen und das wird größer und größer und geriet außer Kontrolle. Gott gebraucht Paulus. Paulus tritt wie ein Besessener hier auf die Christen herum. Und es wird zum Segen im göttlichen Sinn. Für die Gemeinde. Die konnten das sicherlich damals nicht verstehen. Wir tun alles richtig. Wir sind so gesegnet. Wir erleben Heilung. Wir teilen alles miteinander. Und das Zeugnis ist so stark. Und jetzt kommt dieser Paulus und will uns fertig machen. Und Gott lässt uns, überliefert uns, ne, seine besessene Wut. Hier steht im Vers 3, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören. Da steht nicht zerstören, Luther übersetzt das, oder die moderne Übersetzer der Luther-Übersetzung, zerstören. Es steht, Paulus verwüstete. Das Wort verwüsten hier gebraucht man, wenn zum Beispiel ein Wildschwein verletzt wird, angeschossen wird mit einer Pfeile oder mit einem Gewehr und verletzt wird, aber nicht getötet wird. Hier ist Paulus getroffen worden bei der Steinigung von Stephanus, bin ich überzeugt. Ich bin überzeugt, dass da der erste Punkt ist, wo Gott ihn getroffen hat. Hier verhält sich wie ein wild gewordenes Schwein. Außer Kontrolle. Er läuft wie die Kinder in Amerika Amok in der Schule. Besessen. Paulus ist besessen. Im geistlichen Sinn. Verfinstert und er weiß nicht, was er tut. Er wird gesteuert und zwar vom Widersacher. Jetzt sehen wir aber diesen mächtigen Mann unter den Einfluss Satans am Zerstören und Gott hat es in Griff und gebraucht Paulus als Segen fürs Evangelium. Da kann man sehen, wie groß und mächtig stark ist. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Wir haben gelesen, dass sie vom Haus zu Haus gegangen sind, um Brot zu brechen, die Bibel zu lesen, zu beten und alles, was sie hatten, miteinander zu teilen. Hier haben wir genau das Gegenteil und das sieht Paulus in dem Moment, wo er sich bekehrt. Jetzt sieht er das doch nicht. Er geht vom Haus zu Haus, um zu zerstören. Hier sehen wir, ja, die Christen mit einer Gesinnung und einem religiösen Mensch, ein bekannter Führer mit einer völlig anderen Gesinnung. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Also dennoch wird das Wort gepredigt und zwar in eine ganz andere Form, zerstreut. Sie fliehen in alle Richtungen, aber nehmen das Evangelium mit und erzählen anderen davon. So verbreitet sich das Evangelium in ganz Europa zuerst und dann geht später nach Afrika rüber. Und nach Asien, nach Indien und viel später dann nach Südamerika. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens, also durch diese ganze Bewegung, und predigte ihnen von Christus. Wir haben von Stephanus gelesen und haben gesehen, wie dieser eine Diakon, er war ja einer der Diakonen, der Stephanus, endet. Wir sehen jetzt den zweiten Diakon und das ist Philippus und sehen jetzt, wie er diesen Dienst einfach übernimmt. Das Evangelium ist nicht tot zu kriegen. Das haben die Juden gesehen, die Schriftgelehrten, die Geschulten haben es erkannt. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen vor Christus. Also die Samariter waren Bastarde. Es waren halb Juden und halb Heiden. 721 Jahre vor Christi kamen ja die Assyrier dahin und nahmen die 10 Tribes, Stämmen des Nordens, gefangen und führten sie ab nach Assyrien. Sie nahmen aber nicht alle, viele Schwachen blieben zurück. Und was die Assyrier gemacht haben, ist, sie heirateten die Frauen und vermischten sich. Und dadurch ist diese Rasse entstanden, die Samariter. Also halbe Juden, geistlich gesehen, halbe Christen. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihn von Christus und Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei. Das ist eine Form der Wunder. Wir vergessen das oft heutzutage. Ne? Wir erklären alles medizinisch, da gibt es eine große Gefahr. Es gibt eine große Gefahr, in ein Extrem zu gehen und alles zu vergeistlichen und sagen, jemand, der krank ist, emotionell krank ist, psychisch krank ist, dass er dämonisch besessen ist. Das kannst du nicht machen. Andererseits, und gerade, ja, lass uns das einfach so offen formulieren, die Uncharismatischen, diejenigen, die nicht unbedingt alles geistlich sehen, sondern alles mit menschlichem Verstand und alles materiell psychisch erklären wollen, sprechen von psychischen Krankheiten und man gibt jede Macke irgendeinen Namen. Es ist nicht jeder, der psychisch krank ist, besessen. Aber es gibt Menschen, die emotional krank sind und auch geistlich krank sind, die nicht physisch krank sind, sondern geisteskrank sind. Und wir vergessen oft, die Sache so zu klären, wie Philippus es hier tut. Wir müssen mit Menschen, die körperlich krank sind, beten in der Erwartung, dass sie gesund werden. Auch ohne die Hilfe von Ärzten, aber auch mit der Hilfe von Ärzten. Wir unterstützen, bitten um Weisheit für die Ärzte. Wir sagen, Herr, wenn du ein Wunder tun willst, dann tu du es. Aber wenn nicht, dann geh doch den Weg, den du für meinen Bruder oder meine Schwester erwählt hast und heil ihn. Aber salbe die Hände des Ärztes, gib ihm Weisheit. Deswegen haben wir das kleine Wunder mit Achim. Die sprachen von einer Woche im Krankenhaus, Minimum, und dann nochmal darüber hinaus 2 bis 3 Wochen. Er wurde am Donnerstag operiert und ich war bei ihm am Freitag, bevor ich in der Schweiz war, und naja, es ging ihm eigentlich ganz gut, es war hoffnungsvoll. Er meinte, ja, Ende der Woche, nächste Woche muss ich eigentlich, könnte auch, wenn alles wirklich optimal läuft, Mittwoch. Und ich bin aus der Schweiz zurück und mit meiner Frau unterwegs, ein Käffchen getrunken am Montagvormittag und gehe die Schuhstraße entlang und denke, wer ist dieser dicke Nase? Den kenne ich doch, der mich hier entgegenkommt. Ne? Der war schon unterwegs vom Krankenhaus nach Hause. Am Montag. Ist das nicht ein kleines Wunder? Ist nicht das, was wir erwarten. Wir hätten das viel lieber, die hätten ihn nach Hause geschickt. Und das kann auch Gott. Aber wir dürfen nicht aufhören zu hoffen und Gott zu bitten, dass er Übernatürliches tut. Und wir dürfen nicht alles einfach so abtun, als irgendwo ganz normal physisch es gibt. körperliche Krankheiten. Es gibt aber Krankheiten, die es stehen, die sich verkörperlichen, materialisieren durch geistlichen Einfluss. Und das Volk neigte einmütig, Vers 7, denn die unreinen Geister, das gilt auch als Wunder hier, dass Menschen befreit werden. Ich war besessen. Ich weiß nicht, wie viele Dämonen das waren, aber ich war besessen. Ich war ein Mörder und war besessen, als ich mich bekehrt habe. Menschen und Tiere das Leben genommen. Ich hatte mein Leben nicht unter Kontrolle, ich war ferngesteuert. Das ist auch Heilung. Und es geht auch ein Stück um Heilung heute Abend. Aber wenn wir noch ein Stückchen weiterkommen wollen, müssen wir mich beeilen. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrau aus vielen Besessenen, auch viele Gelähmte, seht ihr beides. Und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand große Freude in dieser Stadt. Jetzt haben wir Saulus gesehen, jetzt sehen wir den zweiten Christ hier. Es war aber ein Mann mit dem Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vergab, er wäre etwas Großes. Das kommt schon verdächtig vor, oder? Und alle hingen ihn an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Also die hatten hier ein Medium. Jemand, der das tat, was sie wollten. Er war in Anführungsstriche in der Lage zu heilen. Und Satan kann heilen. Satan tut Wunder, im Alten wie im Neuen Testament. Nur, Satan kann nicht helfen. Das ist ein Unterschied. Gott heilt und hilft. Der Teufel aber heilt und sät Verzweiflung und Elend. Das haben wir gesehen bei Pharao oder und die Zauberer. Die konnten die Frösche nicht wegmachen, die konnten das Blut nicht wegmachen, die konnten die Schlangen nicht wegmachen, sie konnten aber mehr machen. Das Problem wurde doch nur größer. Das Elend wurde nur größer durch ihre Zauberei. Das war keine Hilfe. Der Teufel kann nicht und wird nicht helfen. Es erscheint wie eine Hilfe am Anfang, aber er zieht dich dadurch in seine Bahn. Er bindet dich wie dieser Simon, bringt er dich in seine Bahn, er bindet dich, er heilt dich nicht, er bringt keine Freiheit. Und alle hingen ihm an, nicht den Herrn, ihm an, Bindung. Er machte damit auch ein Geschäft, klein und groß, und sprachen, diese ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Sie hingen ihn aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen, Männer und Frauen, die gaben sich Gott hin. Das ist ganz, ganz anders. Hier wird einer angebetet und der andere führt Menschen zu Hingabe an Gott. Das sind zwei Paar Schuhe. Die tun aber beide Wunder. Da wurde auch Simon gläubig, schreibt Luther. Bei euch steht's aber anders. Wurde
auch Simon selbst
glaubte. Aha, genau. Auch Simon selbst glaubte. Lass uns aber weiterlesen. Und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus, und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Er dreht durch. Ich meine, dass das auch eigenartig ist. Denn der Heilige Geist bringt uns nicht zum Durchdrehen. Ist ein Geist der Ruhe, der Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin und Ordnung der Heilige Geist. Wenn ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, dreht er nicht durch und spinnt nicht rum. Stellt sich auch selber dadurch nicht in den Mittelpunkt. Niemals. Ich sage nicht, dass Leute, die durchdrehen und Blödsinn machen, nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist oder nicht erfüllt werden. Unsere Schale, unsere Seele und Körper ist ja gefallen. Und wir verhalten uns oft daneben. Aber jemand, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, zieht nicht andere in seine Bahn, macht kein Geschäft aus sie, stellt sich nicht in den Mittelpunkt, sondern er, wie der Philippus hier, der aus dem Geist geborenen und vom Geist erfüllten Menschen, führt andere zu Christus. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Ja, warum? Es gibt Dinge, die im Wort nicht ganz klar sind. Dennoch kann man darüber nachdenken. Man sollte auch irgendwo nicht die Gefahr eingehen, zu meinen, jetzt habe ich den Grund gefunden. Wenn der Grund eigentlich nicht ganz klar ist, dann kann man das offen lassen. Warum schickt er dann der Philippus? Und warum sendet die Gemeinde in Jerusalem hier den Petrus und Johannes? Ich bin der Überzeugung zuerst, dass nicht jeder Missionar, Prediger, Ältester, Hauskreisleiter, Gemeindemitglied alle Gaben hat. Wir sind ein Leib. Und Philippus hatte auch seine Grenzen. Nun war er in einer Situation, die sehr prekär war. Es werden Probleme entstehen durch diesen Simon und er wird froh sein, dass Petrus und Johannes da sind. Die Menschen sind zum Glauben gekommen, sind getauft worden, aber noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und aus diesem Grund schickt Gott Petrus und Johannes hin. Ich wusste nicht, dass ich die Gabe der Heilung habe. Ich kenne aber Geschwister in dieser Gemeinde, wo sich diese oder durch dem sich diese Gabe offenbart hat, in verschiedenen Situationen. Es gibt andere, die Gabe haben zu träumen, die Gabe der Weisheit, der Weissagung. Philippus hatte nicht alles, er hatte seine Grenzen und er brauchte die Unterstützung von Petrus und Johannes. Da gibt es noch einen Grund. Hier entsteht eine neue Bewegung in Samarien. Okay, das ist von Jerusalem nach Samarien. Da ist die Verbindung zwischen Jerusalem und Samarien in den Strukturen ganz wichtig. Die gehören zusammen, die Geschwister. Und es ist wichtig, dass die Senior Brothers, die älteren Brüder in Jerusalem Anteil haben und mit einbezogen werden in dem, was in Samarien passiert. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an. Hier sehen wir. Dieser Simon hat sich nicht im geistlichen Sinn bekehrt. Er ist nicht wiedergeboren. Er hat sich geöffnet. Warum steht da, dass er glaubte? Schlagt doch Jakobus auf. Jakobus 2, da steht es eigentlich ganz klar. Jakobus hilft uns, es zu verstehen. Jakobus 2, ja, es gibt hier einen Zusammenhang, aber lass uns doch vom 4.10. 2.4.10. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihm, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib benötigt, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, Tod in sich selber. Es gibt ein toter Glaube. Der ist ein rechter Glaube, der ist aber tot. Es ist nur im Kopf und im Herz ist nichts passiert. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Wir sind ein Leib. Und ich habe die Gabe zu glauben und du die Werke zu tun. Das geht nicht. Jakobus sagt, wer hier glaubt, wird Werke tun. Glaube und Werke kann man nicht auseinander trennen. Ein lebendiger Glaube hat Werke. Ein Glaube, das nicht lebendig ist, hat keine Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir mein Glauben zeigen aus oder durch meine Werke. Und hier haben wir diesen Simon, der ist einverstanden, erkenntnismäßig. Er sieht, dass sie die sieht und hört, dass sie die Wahrheit verkündigen. Er versteht das, nimmt das an als Wahrheit, aber er bekehrt sich nicht. Und sprach, gibt auch mir die Macht und es wird offenbar. Es geht hier um sich selber. Er will der große Heiler sein, er will das Medium sein und er will auch, wenn es geht, noch ein Geschäft draus machen. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt dein Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Guck mal, was er da sagt. Nett, oder? Was meinst du, wenn wir das täten in der Gemeinde, wo wir Zweifel hätten? Das ist die Urchristengemeinde. Das sind harte Aussagen. Aber die schaffen Klarheit, oder? Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache. Nichts zu tun mit dem Leib Christi. Du bist nicht Teil des Leibes. Du bist religiös und du hast die richtigen Erkenntnisse. Aber im Herzen bist du gar nicht, hast du keinen Anteil an dem, was wir hier tun. Darum tu Buße, die Grundlage zu allem, Buße, Zerbruch, da fängt es an. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voll bittere Galle bist, nicht voll des Heiligen Geistes, sondern voller Bitterkeit und verstrickt in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Der hat noch gar nichts begriffen. Der Heilige Geist hat sein Herz noch gar nicht erreicht. Sonst hat er gesagt, dass der Herr mich erlöst. Nur bittet dafür, dass ich nicht bestraft werde für dem, was ich getan habe. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Also Philippus ist hier voll drin in der Evangelisation. Es entsteht, Leute bekehren sich, ne? Die sind begeistert. Und normalerweise würde man jetzt denken, gut, Johannes und Petrus sind herausgekommen aus Jerusalem. Es ist offensichtlich, dass Philippus unser Mann hier ist. Wir segnen ihn ein. Jetzt ist Gemeindebau in Samarien angesagt. Das ist offensichtlich, was Gott hier tun will, oder? Danach zu fragen wäre dumm, oder? Der Heilige Geist aber meint was ganz anderes. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, und öde ist. Geh hin, da wo es öde ist. Hier entsteht viel Frucht, Philippus, geh dahin, wo nichts los ist. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinen Wagen und las den Propheten Jesaja. Zuerst, was macht dieser Mann? Streckt er sich nach Gaben aus, mit dem er sich groß machen kann, mit dem er sich und durch dem er sich profilieren und profitieren kann? Überhaupt gar nicht. Er sucht Gott in sein Wort. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesen Wagen. Hier bekehren sich wahrscheinlich wie in Jerusalem und drumherum Tausende von Leuten. Es ist eine richtige Erweckung entstanden. Nur ist ein armer Afrikaner, weiß nicht, ob er schwarz war, wahrscheinlich schwarz. Zelalem ist unterwegs in der Wüste, ganz alleine, wieder zurück nach Hause. Er ist gekommen mit dieser Sehnsucht im Herzen, Gott anzubeten, ist da gewesen, hat ihn angebetet, sucht ihn in sein Wort, aber versteht das Wort nicht. Hier ist das einsame Schaf. Ne? Die 99 sind da, aber hier ist dieser einsame Mensch und Gott sieht ihn. Gott lässt nie irgendjemand aus, der Gott vom Herzen sucht. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesen Wagen. Wir hatten gesehen, der Heilige Geist begleitet uns, er hält sich zu uns, oder? Das ist der erste Schritt. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Der ist ein Kämmerer, der ist wie, ja, Josef war in Ägypten, oder? Ich verstehe nicht, was ich lese, sagt er. Ein hochgebildeter Mensch, reich und mächtig. Wie kann ich denn lesen, wenn nicht jemand, das ist eine tiefe Demut. Die Sehnsucht nach Gott ist viel größer als sein Stolz, sein Können. Sonst kann er alles in sein Land. Er ist der Erste, ein Ass. So begabt und so fähig, aber er kann das Wort Gottes nicht verstehen. Das lesen wir in Korinther oder in 1. Korinther, Kapitel 2, glaube ich, ist das. Der natürliche Mensch kann das Wort Gottes nicht verstehen. Egal wie schlau er ist, es muss von Gott gegeben werden. Der natürliche Mensch kann das Wort Gottes nicht vernehmen, steht das, glaube ich, auf Deutsch. Blickt das nicht. Und er liest und forscht als gebildeter Mensch und versteht es nicht. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zu Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinen Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann sein Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Ja, stell mal vor, du hättest das gelesen vor 20 Jahren, bevor du dich bekehrt hast. Wirst auch nichts verstehen, oder? Wenn du nicht aus dem frommen Lamm, das geschlachtet wird. Ja, was ist denn das? Ist er das oder ist das jemand anders oder spricht er von mir? Soll ich nun geschlachtet werden? Ne? Es gibt ein Zeugnis von einer von den Rockmusikern in den USA, der hat im Rausch, hat er das Evangelium gehört. Und für das einzige Opfer, das Gott, oder von das einzige Opfer, das Gott eigentlich gefällt, ein Gott geweihtes Leben, ein Gott geopfertes Leben, hat er richtig verstanden. Der war voll drauf, auf Drogen. Geht in eine Gemeinde, in der protestantischen Gemeinde, schneidet sich die Pulsadern durch und schmeißt sich auf den Altar. Ja, mehr hat er nicht verstanden. Er lebt. Und er ist einer der bekanntesten Musiker in den USA. Wir können es nicht verstehen ohne den Heiligen Geist. Simon hat es nicht verstanden, weil er den Heiligen Geist gar nicht wollte. Sich gar nicht danach ausgestreckt. Es geht nur um ich. Und nichts anderes. Paulus hatte den Heiligen Geist, weil er meinte, er machte alles richtig und musste erkennen, dass es Gnade ist und Gott wird ihn noch dahin führen. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin führen, kamen sie an ein Wasser, da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Hier hat das Evangelium reingehauen. Er hat verstanden, worum es geht. Er will sein Leben Gott opfern. Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. In vielen Gemeinden wird gelehrt hier, du musst mindestens 18 Jahre alt sein, du musst 2 oder 3 Jahre gläubig sein und du musst der Gemeinde nachweisen können, dass du wirklich wiedergeboren bist und mit Jesus gehst. Diese Dinge kann man verstehen, diese Strukturen sind nie unbedingt nicht falsch, sie sind manchmal eine Hilfe, dann wir sollen prüfen und darüber nachdenken, über dem, was wir tun, auch mit anderen und für anderen. Aber hier ist es ganz schlicht und einfach. Hier wird er einfach irgendwo da draußen in eine Pfütze in die Wüste getauft. Als sie aber aus dem Wasser herausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich im Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Also es läuft schon ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen bei Erweckung. Und wir werden Menschen wie Saulus oder mit wie Saul oder Saulus hier in der Geschichte erleben, mittendrin in der Gemeinde. Wir werden die begegnen, die höchst religiös sind, aber wie Simeon sind. Glauben nicht vom Herzen. Werden aber auch Männer erleben, wie der Kämmerer aus Äthiopien, Männer und Frauen, die vom Heiligen Geist ergriffen sind und denen es gar nicht darum geht, zu beweisen, was sie für begabte, gesegnete Männer und Frauen Gottes sind, sondern Männer, die sagen können, mit Paulus, und hiermit schließe ich, er schreibt von sich, bereits schon zitiert. Er sagt: Ich danke unser Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und das Amt und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Frevler, ein Wildschwein war ich, ein Amokläufer. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unser Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus. Wer die Tiefe seiner Hoffnungslosigkeit und seines Versagens sich bewusst ist, kann sagen, und die Gnade ist so viel größer geworden, die ist so viel mächtiger in mir geworden. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Jesus, wir danken dir, dass du aus Saulus ein Paulus gemacht hast. Und der Unterschied ist Zerbruch. Wir sehen Simeon, das Elend in sein oberflächliches Leben, seine Selbstsucht, Ich-Bezogenheit, wie er das Evangelium als Geschäft sieht, wie er Gott einfach benutzen will zu seinem Zweck, und bitten dich, Herr, wenn da etwas in unser Herzen drin ist, von Selbstsucht, diesen Verlangen, sich selbst zu verherrlichen, in den Mittelpunkt zu stehen, an Macht und Geld zu kommen, bitten wir dich, Jesus, dass du uns zerbrichst und es nicht zulässt. Und wir bitten dich, dass wenn wir zu dir rufen, wie Simeon, dass es nicht um unsere eigene Haut geht, sondern darum, dass du verherrlicht wirst in unser Leben. Manchmal meinen wir, Jesus, wir hätten es begriffen und haben es lange noch nicht begriffen. Es geht gar nicht um mich. Es geht sogar in meiner Erlösung darum, dass dein Name verherrlicht wird. Auch in meiner Erlösung soll dein Name verherrlicht werden. Dein Name werde verherrlicht. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. Herr, schenk, dass wir das begreifen. Ich bitte dich, dass du mich vergibst, wo sich da fleischliches Gedankengut hineinschleicht. Wir danken dir für Johannes, der gesagt hat, dass es an ihm liegt, dass er abnimmt, damit du zunimmst, Herr. Und wir danken dir, dass du uns das annimmst, was wir dir anbieten, Herr. Und bitten dich, dass wir so konsequent sind wie der Kämmerer, dass wir zum Segen werden, Jesus, zum Segen werden in ein Land und in einer Welt, das in so große Not ist, Herr. So viel Verzweiflung, Oberflächlichkeit, Sinnlosigkeit, Krankheit, Besessenheit. Wir brauchen dich, Jesus. Zieh uns hin zu dir. Lass uns niemals los. Du bist unsere Hoffnung. Wir brauchen dich. Und wir wollen dich lieben und mehr lieben und vertrauen lernen, Herr. Und lass nicht, Jesus, dieses glimmende Doch ausgehen, sondern sende du dein Geist, erfrische, richte uns auf. Jesus, schenk, dass wir Brandstifter sind für den Herrn und nicht Brandstifter in der Gemeinde, zerstörerisch, mit negativen Gedankengut, mit negativen Äußerungen, mit unserer eigenen Unreinheit, Jesus, sondern dass wir uns zu dir ausstrecken und alles vergessen, was hinter uns liegt, mit Paulus. Diese schrecklichen Dinge und nach vorne schauen und uns zu dir ausstrecken, Herr. Schenk du Gnade, lass du uns nicht los. Amen.